Ich denke, ganz grundsätzlich ist es so, dass Gleichstellung immer etwas mit Umverteilung zu tun hat und dem Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das sind typische Anliegen linker Parteien. Also so geht es bei der Lohngleichheit um Umverteilung von Geld, beim Frauenstimmenrecht oder bei Geschlechterquoten um Umverteilung politischer Macht. Wenn man sich konkrete Abstimmungen dann mal anguckt, zeigt, dass diese Umverteilung je nach Thema unterschiedlich ist. Also bei zivilen Rechten wie etwa Abtreibung oder neues Eherecht sind bürgerliche und linke Frauen eher einer Meinung. Und bei ökonomischen Themen, hier wieder die Mutterschaftsversicherung, da gibt es je nach Orientierung große politische Unterschiede.
Dass also eigentlich die Parteifarbe oder das Parteibuch wichtiger ist als das Geschlecht scheinbar beim Abstimmungsverhalten. Hat es auch einen Zusammenhang anfalls damit, wie viele Frauen in den Parteien aktiv sind? Die SVP zum Beispiel hat nicht mal eine Frauensektion, eine Frauenpartei, und bei Grünen und SP ist die Mehrheit im Parlament ja weiblich.
Ganz grundsätzlich ist es auch wieder so, dass Frauenorganisationen in einer Partei ganz, ganz stark gleichstellungspolitische Anliegen vorangetrieben haben, wie man das zum Beispiel bei den SP-Frauen sieht, und sich in anderen Parteien das erst ganz, ganz langsam entwickelt hat, beziehungsweise in einigen, wie Sie richtig gesagt haben, eben überhaupt nicht. Und da sind dann gleichstellungspolitische Anliegen einfach nicht vorhanden.
Das Agenda-Setting quasi. Jetzt war es 1971, als es um das Frauenstimmrecht ging, war es anders. Da engagierten sich auch konservative Frauen, auch innerhalb der Kirche zum Beispiel. Was ist denn der Unterschied bei der Ausgangslage zu heute?
Also es war ja ein ganz langer Weg im 20. Jahrhundert zum Frauenstimmrecht. Und gerade bürgerliche Frauenstimmrechtsvereine waren ganz aktiv, die waren sehr lange dabei. Aber sie waren auch sehr, sehr zurückhaltend in ihren Aktionen gewesen, um die Männer nicht zu verprellen. Und dann kam 1968 der große Aufbruch einerseits. Und andererseits sagte der Bundesrat, wir möchten gerne der Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten, aber wir möchten das mit einem Vorbehalt wegen des fehlenden Frauenstimmrechts machen. Und dann gab es sehr viele, sehr wütende Proteste. Die Frauenbefreiungsbewegung war am Entstehen. Am 1. März 1969 gab es einen Marsch nach Bern. 5.000 Menschen haben sofortige gleiche politische Rechte gefordert. Da war die Geduld wirklich zu Ende. Und insofern war es wie überfällig, wie ein Zeitgeist. Die Vision egalitärer Geschlechterbeziehungen war aus der Flasche.
Das heißt, es hat einen gewissen internationalen Kontext gebraucht, also diese Menschenrechtskonvention, der man beitreten wollte. Und Sie haben gesagt, dass der Zeitgeist, also das heißt, Gleichstellungsvorstöße müssen irgendwie zuerst lange gären, bevor sie eben auch für Bürgerliche salonfähig werden.
Ja, beziehungsweise bis sich auch deren Orientierungen ein bisschen ändern. Und es kann viele Jahre dauern. Also wir haben Mitte der 70er Jahre in der Schweiz so die ersten Frauennotrufe gegen häusliche Gewalt. Wir haben 2002 die ersten Kantone, die sagen, ja, gewalttätige Partner können auch aus der Wohnung weggewiesen werden. Wir haben heute immer noch nicht ausreichend Frauenhausplätze. Aber hinter dieser Entwicklung steht dennoch ein Wandel. Nämlich die heutige Überzeugung, dass Grundrechte immer und überall gelten, und zwar auch im Privaten. Das war 1970 eben nicht so.
Bürgerliche Politikerinnen vermeiden gerne den Begriff Feministin. Sie distanzieren sich auch ein bisschen von, ja, reinen Frauenanliegen. Zählt die Parteifarbe letztlich mehr als das Geschlecht?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil diese Zusammenhänge zwischen Inhalt, Geschlecht und Partei komplex ist. Grundsätzlich haben viele, viele Studien gezeigt, dass mehr Frauen im Parlament bedeutet, dass es mehr gleichstellungspolitische Anliegen im Parlament gibt und auch mehr Output. Und das gilt auch für bürgerliche Parteien. So, aber jetzt je nach Charakter des sogenannten Frauenanliegens, kann natürlich die Unterstützung auch anders ausfallen. Also wenn sich Karin Keller-Sutter für die Bekämpfung häuslicher Gewalt ganz stark macht, heißt es das nicht, dass sie für kostenlose Kitas jetzt auf die Barrikaden steigt.
In der FDP gibt es zum Beispiel eine interessante Ausnahme, die Nationalrätin Susan Vinzenz-Stauffacher, die ist Präsidentin der FDP-Frauen, und die ist zum Beispiel, weiß man, für die Individualbesteuerung, also eigentlich ein ganz linkes Anliegen. Aber dann sagen Sie, Einzelne können Gewicht haben für solche Entscheidungen.
Ja, genau. Also genau, das heißt in der Fachsprache Critical Actors, die also für ein bestimmtes Anliegen stehen, sich dafür einsetzen und auch Leute überzeugen können. Die Individualbesteuerung ist ein ganz interessantes Beispiel. Kann man sagen, das ist ein linkes Anliegen, weil es quasi die Gleichstellung und die Erwerbstätigkeit von Frauen fördert, ist aber auch ein total liberales Anliegen. Gesagt, jeder soll individuell besteuert werden, individuell, was die einzelne Person eben leistet.
Jetzt ist ja das bürgerliche Argument gerne, dass Gleichstellung ja eigentlich bereits verwirklicht ist. Rechtlich ist das ganz klar. In der Verfassung steht das auch, Mann und Frau sind gleich. Und der Rest sei jetzt einfach halt ja eine Sache individueller Entscheidungen. Hält dieses Argument stand?
Wenn man sagt, rechtlich bereits verwirklicht, dann stimmt das fast. Es ist zum Beispiel immer noch nicht möglich, einen Bauernbetrieb gleichberechtigt als Frau und Mann zu führen. Das ist wie so ein Residuum ungleicher Rechte. Dann ist es aber auch so, dass Rechte auf dem Papier auch umgesetzt werden müssen. Und es braucht Bedingungen, dass man diese Rechte auch tatsächlich genießen kann. Und gesellschaftliche Strukturen und Institutionen können das ganz stark behindern. Also wenn es in meiner Gemeinde keine Großmutter gibt und keine Kinderbetreuung, dann kann ich mich nicht entscheiden, gleich nach dem Mutterschutz wieder arbeiten zu gehen. Umgekehrt kann ich mich auch nicht einfach entscheiden, bei meinen Kindern zu bleiben, wenn ich Sozialhilfe bekomme. Hier gilt nämlich die Pflicht zur Arbeitssuche, sobald das jüngste Kind ein Jahr alt ist. Also gesellschaftliche Strukturen können ermöglichen, können aber eben auch verhindern.
Jetzt argumentieren manchmal auch konservative Frauen natürlich so, eben das ist wieder das mit der Partei. Aber sie sind ja politisch aktiv, die sind erfolgreich, die sind nicht selten auch beruflich im Sattel. Die scheinen dann genau zu beweisen, dass es möglich ist. Aber sind sie nicht auch ein Stück weit vielleicht ökonomisch privilegiert und passen deshalb einfach in dieses Bild, das man hat?
Also ich glaube, diese Weltsicht, die Überzeugung, dass alles von mir selber abhängt und nichts von der Gesellschaft, die ist ganz, ganz weit verbreitet. Die ist nicht nur jetzt bei bürgerlichen Frauen verbreitet. Und natürlich sind, würde ich sagen, viele bürgerliche Frauen privilegiert. Auch ich bin privilegiert. Und ich denke, dass die Einsicht in die eigene Privilegiertheit eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis ist. Und danach dann auch noch zu handeln, ist, glaube ich, sehr anspruchsvoll.
Versuchen wir es nochmals zusammenzufassen. Was braucht eine Gleichstellungsvorlage, damit sie eben breit akzeptiert wird, auch im Bürgerlichen und eben auch in einer breiteren Bevölkerung als nur in einem bestimmten politischen Spektrum?
Also ich glaube, es muss ein Anliegen sein, das unterschiedliche soziale Gruppen und Interessen anspricht, das einen breiten Rahmen hat, einen Rahmen, der zeigen kann, dass die Verwirklichung jetzt allen nützt oder zumindest vielen nützt und eine Einbettung in eine größere allgemeine Grundüberzeugung. Ne? Also zum Beispiel, dass Menschenrechte für alle und überall gelten. Mit solchen breiten Argumenten, die viele unterschiedliche Leute ansprechen, gibt es eine Chance.